ARD.
SWR Kultur. Forum.
Dazu begrüßt Sie Michael Köhler am Mikrofon. Geistesarbeiter ohne Vision. Vermisst eigentlich jemand gegenwärtig die Intellektuellen? Das ist unser Thema heute, denn sie klagen ständig, sie sind chronisch unzufrieden und in der Regel fürs gute Gewissen zuständig, haben aber nicht immer vertiefte Sachkenntnis, sei es nun bei Klimaschutz oder Gazakrieg, bei der Vertrauensfrage oder Ukraine-Krieg. Ihre Expertise ist eher moralischer Natur, die der Intellektuellen. Wer sind die eigentlich? Darüber wollen wir sprechen. Die öffentlichen Intellektuellen kritisieren, was ist, sagen, was sein soll, eine bessere Welt vielleicht. Sehr oft sind es historisch begründet Schriftsteller. Doch auch sie sind nicht frei davon, sich zu blamieren, wenn sie öffentlich sprechen. Wir erinnern uns, Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat Karadzic besucht oder die Trauerrede auf ihn gehalten, den serbischen Milizenführer mit Milosevic gesprochen. Günter Grass macht ihn Walser auch nicht frei von Fehlern. Hat sich die klagende Klasse vielleicht überlebt? Darüber möchte ich sprechen mit der Schriftstellerin Nora Bosson. Sie hat zuletzt Reichskanzlerplatz vorgelegt, ein Buch über die Frau, die später Magda Goebbels wurde. Viele Bücher veröffentlicht, für unseren Zusammenhang wichtig, Die Geschmeidigen, Meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Bei uns ist auch Felix Heidenreich, Politikwissenschaftler und Philosoph in Stuttgart. Die Zukunft der Demokratie, Nachhaltigkeit und Demokratie sind Bücher von ihm. Und nicht zuletzt freue ich mich, dass Stefan Lessenich die Zeit gefunden hat, Professor für Soziologie, Direktor des Instituts für Sozialforschung. Grenzen der Demokratie ist ein anderes kleines Buch von ihm. Frau Bosson, wir zwei lernen uns kennen in einer abendlichen Gesellschaft, sind vielleicht bei Herrn Lessenich eingeladen. Wie würden Sie sich vorstellen? Würden Sie sagen, ich bin eine Intellektuelle?
Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin Autorin, weil ich das Wort Schriftstellerin ein bisschen hochtrabend finde. Ich habe aber sehr lange überhaupt nichts gesagt oder mich so drumherum gedrückt. Also da hatte ich schon mehrere Bücher veröffentlicht, weil ich mich immer ein bisschen ziere, mit sowas hausieren zu gehen. Es kommt aber natürlich immer darauf an, in welchem Kontext das ist.
Das ist, Herr Lessenich, keine Selbstbeschreibung. Ne? Also Intellektueller ist ja kein Ausbildungsberuf, ne? Den man ergreift, 3 Jahre lernt und dann kriegt man so einen Industrie- und Handelskammerausweis. Das ist eine Fremdzuschreibung. Sie und ich würden, glaube ich, schnell übereinstimmen, wenn wir sagen, Frau Bosson ist, weil sie Bücher schreibt, weil sie politische Texte veröffentlicht, sie ist eine Intellektuelle?
Also ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich denke, es ist eine Fremdbeschreibung und Zuschreibung und etwas, was man vielleicht auch der Konvention halber nicht von sich selbst behauptet. Filmstars, die alle kennen, stellen sich wahrscheinlich auch nicht so vor, dass sie sagen, hallo, ich bin Filmstar. Intellektuelle sind Geistesarbeiter, Arbeiterinnen. Damit geht man vielleicht auch nicht so hausieren, ja, weil intellektuelle Arbeit, Geistesarbeit wird auch nicht überall anerkannt als echte Arbeit. Von daher glaube ich, ist kaum ein Selbstbeschreibungsbegriff, jedenfalls heute nicht mehr. Ich glaube auch als klagende Klasse oder Mitglied der klagenden Klasse möchte man sich auch nicht fremd beschreiben lassen. Ich würde mich auch eher als Wissenschaftler bezeichnen, denn als Intellektuellen, so ich denn einer sein sollte. Wir müssen es ja noch klären, was das überhaupt ist.
Ja, das tun wir gerade in der ersten Runde. Also wir hätten schon 2 Unterbeschreibungen. Es ist ein nicht eng gefasster Begriff. Ne? Also Wissenschaftler, sagen Sie, sie sagt Autorin von sich. Herr Heidenreich, sind Sie ein Intellektueller?
Nein, ich bin Politikwissenschaftler und nein.
Also ich glaube, alle ganz bescheiden und vornehm hier, ja?
Ja, ich glaube, zur Rolle des Intellektuellen gehört eben vielleicht noch mehr als nur Geistesarbeiter zu sein. Da würde ich sagen, das versuche ich schon im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber es gehört ja noch dazu, dass die Figur des Intellektuellen eben in einen großen Resonanzraum hineinspricht, ne? Und eben nicht nur analytisch und beschreibend spricht, sondern auch performativ etwas fordert, anklagt oder in irgendeiner Form eine Veränderung einklagt und dann eben auch tatsächlich diese Resonanz hervorruft und Wirkung entfaltet. In der Rolle sehe ich mich nicht.
Frau Bosson, wenn Sie sich den Schuh, den Strumpf anziehen, sind Sie eine Resonanzraumerzeugerin?
Ich glaube, das muss eher der Resonanzraum sein als ich selbst. Ich rede hier in einem kleinen Studio und kann nicht genau sagen, wie weit jetzt meine Stimme klingen wird. Ich kenne die Verkaufszahlen meiner Bücher, aber ich glaube, von da aus kann man es auch nicht allein sagen. Ich würde vor allem zu dem Intellektuellen das Wort öffentlich stark machen, denn es gibt Intellektuelle, es gibt aber eben öffentliche Intellektuelle, die nochmal etwas anderes sind, die nämlich eben diesen Resonanzraum haben. Antonio Gramsci sagte mal, alle Menschen sind Intellektuelle, aber nicht jedem kommt in der Gesellschaft die Funktion eines Intellektuellen zu. Das heißt, nicht jeder wird gleichermaßen für die Gedanken, die er oder sie sich macht, gehört oder auch gewürdigt. Es gibt, so scheint mir zumindest, das kann man mir auch wieder gern widersprechen, aktuell eher im öffentlichen Diskurs eine Verlagerung hin zu Aktivismus, der nicht zwingend mit wirklich Intellektuellem zusammengehen muss. Das ist manchmal sogar kontraproduktiv, weil Aktivismus eher mit Plakativen und Platten arbeitet. Meins ist es nicht so sehr, aber ich glaube, die Wirkung wird nicht gerade erhöht im Aktivismus, wenn man es besonders komplex aufzieht, sondern die direkte Ansprache, das plakative Ziel scheint mir da besser zu funktionieren. Und wenn ich mir zumindest meine Generation anschaue, würden mir mehr politische Aktivisten und Aktivistinnen einfallen als wirklich öffentliche Intellektuelle.
Gehen Sie so weit mit, Herr Lessenich? Ein öffentlicher Denker, der sich einmischt, der klagt, der was zu einer Sache sagt, von der er nicht immer zwingend Ahnung haben muss?
Ja, also dieser Einschränkung würde ich mich anschließen erst einmal. Ich denke, auch wenn wir an Intellektuelle in diesem Sinn denken, dann geht es auch um eine kleinere Gruppe, ja, also eine begrenzte Zahl an Personen, die auch aufmerksamkeitsökonomisch ein knappes Gut bewirtschaften. Also das ist ja vielleicht auch die Frage heute mit der Pluralisierung von Sprechorten und Sprecherinnenpositionen, dass das vielleicht auch dem Intellektuellen, dem öffentlichen Intellektuellen klassischer Art ein wenig das Wasser abgräbt. Ich würde vielleicht ergänzen, jedenfalls wenn ich mir die Sozialfigur des Intellektuellen vorstelle, wird deutlich, dass es eine männlich kodierte Figur ist. Ja, also die als erstes in den Sinn käme, nicht zufällig. Und auch wenn wir weiter überlegen würden, wer würde denn in das Raster passen, dann sind es häufig männliche Gestalten. Und was auch viel mit der Selbstbeschreibung und Selbstbedeutungszuschreibung der öffentlichen intellektuellen klassischen Stils zusammenhängt. Und dann würde mir immer scheinen, dass eine gewisse biografische Autorität da mit im Spiel sein muss. Also 20-Jährige werden wahrscheinlich kaum als öffentliche Intellektuelle wahrgenommen und es ihnen diese Funktion, diese Rolle zugeschrieben, gewisse gesellschaftliche Umbrüche am eigenen Leib erfahren zu haben. Ich denke jetzt an die öffentlichen Intellektuellen nach 45, also
ja,
vor allem diejenigen,
Stichwort.
Die von dem NS-Regime vertrieben wurden, zurückgekehrt sind oder vielleicht auch nicht zurückgekehrt sind, aber die Stimme erhoben haben und vielleicht auch sogar dann post 68, also wer da eine tragende Figur war eines gesellschaftlichen Umbruchs, seines Scheiterns und auch seiner ganzen Ambivalenzen und Aporien. Ich glaube, das qualifiziert dann gewissermaßen auch nochmal dazu, mit einer gewissen Wucht auch die Stimme zu erheben. Und ich glaube, es geht nicht nur um Klagen, sondern es geht um Kritisieren dann auch der gesellschaftlichen Zustände. Das kann übrigens auch von rechts wie von links erfolgen.
Ich habe meinen Gästen, das können die Hörer leider nicht sehen, ein Foto zugeschickt. Manche kennen es vielleicht noch, das war 1965, als Günter Grass zusammen mit Hans-Werner Henze und vielen anderen im Wahlkampf machte für Willy Brandt. Dann sitzt vorne ganz artig mit Likörgläsern in der Hand Ruth Brandt, die damalige Frau, Agnes Fink, die Schauspielerin, und in der Mitte im Etui-Kleid mit Kette Ingeborg Bachmann. Da gab es eine enge Allianz, Herr Heidenreich, Mitte der 60er Jahre von Macht und Geist, die auf uns heute merkwürdig altertümlich fast schon wirkt, ne?
Ja, und ja eigentlich dem klassischen Schema des öffentlichen Intellektuellen eher zuwiderläuft. Denn wenn wir an Solar zurückdenken, dann ist ja eigentlich die heroische Rolle des öffentlichen Intellektuellen gerade darin begründet, dass er sich traut, der Macht zu widersprechen, sich ihr in den Weg zu stellen, die Stimme für diejenigen zu erheben, die marginalisiert sind oder zu Unrecht verfolgt werden. Also vielleicht sind diese Momente von Bündnissen oder von Annäherungen eher schon späte Ausnahmen.
Wir müssen kurz Arbeit am Begriff leisten. Emile Zola, wichtiger Schriftsteller. Warum ist der wichtig für unseren Zusammenhang?
Also diese sogenannte Dreyfus-Affäre ist ja so eine Art Urszene der intellektuellen Intervention. Der Alfred Dreyfus, ein Hauptmann der französischen Armee, wird wegen Landesverrats verurteilt und dann stellt sich aber relativ
bald ein jüdischer heraus, Hauptmann, das war ein Justizskandal.
Ein Justizskandal, ne? Man stellt sich doch relativ schnell heraus, dass das eigentlich eine Art Rechtsbeugung war und antisemitische Motivation da im Hintergrund war. Und Zola publiziert dann eben 1898 diesen berühmten Text J'accuse, ich klage an, einen offenen Brief an den französischen Präsidenten. Und das ist sozusagen das Modell, die Standardsituation, die, glaube ich, strukturell eben nochmal vorführt, dass da jemand eine Reputation, die ja eigentlich auf einem ganz anderen Feld sich erarbeitet hat, also in diesem Fall eben der Literatur, jetzt plötzlich benutzt, um im politischen Raum eine gut hörbare und auch wirkungsreiche Stimme entfalten zu können.
Frau Bossong, da haben wir doch eine ganze Nähe, die sich doch in der Schriftstellerfigur kondensiert. Ne? Öffentlich zu sprechen, jemand, der über Sprache verfügt, jemand, der unbeschadet ist, vielleicht ein Geistesarbeiter. Sie haben auch politische Texte veröffentlicht. Würden Sie nicht doch sagen, ich schließe langsam Freundschaft mit der Rolle, eine öffentliche Intellektuelle zu sein?
Es ist ja noch was anderes, ob man Freundschaft damit schließt oder ob man sich selbst so bezeichnen würde. Da würde ich doch der These vom Anfang zustimmen, dass das eher keine Selbstbeschreibung ist oder okay, dass sie, wenn als Selbstbeschreibung, ein ganz klein bisschen arrogant rüberkommt oder vermessen. Es gibt diese französische Tradition, die sicherlich mit Zola entweder beginnt oder auf jeden Fall einen sehr sichtbaren Höhepunkt hat. Da sind die Rollen sehr, sehr klar und auch historisch wird Zola sehr recht gegeben. Es gibt aber auch eine Wiederholung von genau dieser Rolle, die auch immer mal wieder daneben geht. Ich erinnere an ein spätes Gedicht von Günter Grass, wo er auch so eine anklagende Position vertritt mit letzter Tinte.
Sie meinen das in der Süddeutschen Zeitung über Israel?
Exakt. Ja. Genau, das war mir damals ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken?
Da haben alle zusammengezuckt, ja.
Ja, genau. Diese heroische Geste ist natürlich eine, in der man sich sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, in der gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller, vielleicht noch mehr die männlichen Kollegen als die weiblichen, in so eine Rolle zu schlüpfen versuchen. Das Problem ist, dass es nicht immer eine Dreyfus-Affäre ist und dadurch das Ganze ein bisschen in ein Ungleichgewicht kommt. Wir hatten gerade einen Streit im Berliner Penn, wo mir auch schien, dass wir ein paar Zolas zu viele hatten, die alle eine jeweils andere Meinung vertraten.
Das ist und die Schriftstellerorganisation für manche, die sich über das Wort wundern.
Ja,
ne? Steht
genau,
für Poets, Essays, Novelists, also Schriftsteller, Poeten und Dichter.
Genau. Und damit versuchen wir, eine geeinte Stimme zu haben, vor allem aber auch Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, die verfolgt werden, zu helfen. Also auch ganz konkrete Hilfe zu geben. Das war jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade aktuell einfiel. Aber es gibt sowas immer wieder. Und natürlich verheben sich auch Menschen an so einer Rolle. Ich würde allerdings ein bisschen widersprechen, dass es eine sehr männliche Rolle ist. Man muss sagen, in einer doch überwiegend sehr patriarchal geprägten Gesellschaft, einer männlich geprägten Gesellschaft, wie es sicherlich Deutschland auch in den 60er, 70er Jahren noch war, gab es immerhin Figuren wie Ingeborg Bachmann, die doch auch eine Rolle gespielt hat, vielleicht nicht so sichtbar war wie Grass und Böll, aber auch nicht übersehen wurde. Es gibt Frauen wie Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Judith Sklar, Agnes Heller. Also es gibt durchaus sehr, sehr wichtige öffentliche Intellektuelle, die Frauen waren und die sich trotz einer eher auf Männer schauenden und auf Männer hörenden Gesellschaftsausrichtung durchgesetzt haben und wichtige Dinge gesagt haben. Rolle Frauen genauso zukommen kann, vielleicht sogar, dadurch, dass sie härter erkämpft werden musste, gibt es, glaube ich, einige, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu sagen hatten.
Das war überhaupt Stefan nicht die Suggestion, die ich hier vorbringen wollte, dass Frauen, Geistesarbeiterinnen weniger zu sagen hätten. Ich glaube aber gerade, dass wir danach suchen und die Personen auch identifizieren und sagen, sie hätten vermutlich mehr noch zu sagen gehabt, wenn man ihnen genauso gut zugehört hätte wie ihre männlichen Kollegen, spricht schon einfach für die Machtstruktur des Feldes und die habe ich nur angesprochen.
Herr Heidenreich, Frau Bossong hat, glaube ich, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Figur des Intellektuellen natürlich auch immer eine Kippfigur ist und das auch ganz furchtbar schief gehen kann und wir ganz viele Fälle haben, in denen dann Schriftsteller ganz schräge und abwegige politische Urteile gefällt haben. Und ich beobachte bei meinen Studierenden, dass gerade die weiblichen Intellektuellen, Simone de Beauvoir wurde genannt, Hannah Arendt natürlich sowieso, aber auch zum Beispiel Susan Sontag, dass man denen eigentlich mit mehr Sympathie und Interesse heute begegnet, während gerade bei herausragenden männlichen Figuren wie Sartre oder so man doch über so manches Urteil die Stirn runzelt.
Ich habe nicht ohne Grund Stefan Lissen nicht eingeladen als Direktor des Instituts für Sozialforschung, aus dem sehr, sehr viele kritische Denker hervorgingen, die dann ins Exil gegangen sind, als 1933 die Nazis den Laden zugemacht haben. Unter der Hand ist immer eine Sache hier erwähnt worden, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und sich als Linie durchhält, nämlich sowas wie Machtkritik, Kritiker der Macht, Kritiker des Bestehenden, Herr Lessenich,
die Intellektuellen. Also das wäre...
Also er kritisiert lieber, als dass er lobt. Also die Klage ist seine bevorzugte Melodie, nicht das Loblied.
Ja gut, Minnesänger der Macht gibt es auch, ja, aber ich glaube, wenn man von Intellektuellen spricht, jedenfalls wäre das meine Rahmung, und das ist aber interessant, das nochmal auszutauschen, wenn ich mir die Figur vorstelle, dann ist sie tatsächlich machtfern. Sie hat ihre eigenen Machtressourcen, sonst würde sie nicht gehört, aber sie steht der politischen Macht, der herrschenden politischen Macht eher fern und kritisiert sie aus einer Position, in der sie dazu fähig ist, und von daher würde ich schon sagen, für mich ist die interessante Intellektualität die kritische und der kritische öffentliche Intellektuelle. Ich meine, klar, da ist natürlich Theodor W. Adorno eine zentrale Figur der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, zurückgekehrt eigentlich gegen jede Chance, hätte man auch nicht tun müssen, wurde auch lange überlegt von Horkheimer, Adorno, ob sie zurückkehren, und dann zurückgekehrt mit dem klaren Willen zur Demokratisierung der deutschen Gesellschaft beizutragen. Und zu der damaligen Zeit, 1950er, 60er Jahre, war eine solche Position zur Demokratisierung der deutschen Gesellschaft beizutragen, zwar irgendwie auch konform mit der offiziellen Ideologie, nämlich sozusagen die Demokratisierung der Gesellschaft voranzutreiben, aber de facto hat man sich dann mit den herrschenden Eliten nicht nur politischer Natur auseinandergesetzt, sondern auch intellektueller.
Also der Frankfurter Auschwitz-Prozess war erst 1963.
Ne? In der Tat.
Also von Adorno und Horkheimer über Böll und Grass war das Thema der Entnazifizierung schon auch ein Kernthema der Intellektuellen, jedenfalls der Linksliberalen.
Ja, und wenn wir so eine Konfliktachse, so eine philosophisch-soziologische Konfliktachse zwischen Adorno und Helmut Schelsky uns anschauen, ja, dann war da natürlich auch mitverhandelt, wie hast du es mit dem Nationalsozialismus gehalten, wurdest du vertrieben?
Und Kölner, konservativer Soziologe.
Genau, konservativ ist noch das Gelindeste, also nach dem Zweiten Weltkrieg konservativer Soziologe, der viel zum Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft auch beigetragen hat, ja, in Sachen nivellierte Mittelstandsgesellschaft und Ähnliches. Und das war natürlich auch immer politische Konflikte. Deswegen die öffentliche Intellektuelle ist eine politische Figur.
Sagt bis hierhin Stefan Lessenich, er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Felix Heinreich ist bei uns Politikwissenschaftler, Philosoph aus Stuttgart. Und Nora Bosson, die Schriftstellerin aus Berlin, hat gerade was gesagt. Ich möchte den Faden unbedingt aufgreifen, weil er ganz gegenwärtig ist. Die Schriftstellervereinigung PEN hat sich vor einiger Zeit aufgeteilt in einen Zweig, in einen Berliner Zweig. Ich will das jetzt nicht alles rekapitulieren, weil es zu weit führt, aber lassen Sie uns doch mal so auf den Glutkern unseres Gesprächs zu steuern und sagen, ich presche mal mit einer These voraus und sage, im Gaza-Krieg, im Ukraine-Krieg, beim Klimaschutz, bei der Vertrauensfrage, beim Zerbrechen der Koalition und so weiter, haben Schriftsteller gerade keine sonderlich, wie soll ich sagen, rühmliche oder vorpreschende Wirkung gezeigt. Man könnte sogar noch weiter gehen in der Tageszeitung Die Welt hieß es, wenn Intellektuelle sich überschätzen, also sich mit Resolutionstexten über Israel lange befassen, die ein bisschen weltfremd zu sein scheinen, schwindet da die moralische Autorität oder steigt bei Ihnen gerade der Puls, Frau Bosson, wenn Sie sowas hören? Ist das der Versuch, Schriftsteller mundtot zu machen?
Ich glaube, die 68er hätten sich von einer Springer-Zeitung gar nichts sagen lassen. Da wären wahrscheinlich die gegenseitigen Schuldzuweisungen und Beschimpfungen noch etwas wüster gewesen. Nein, ich glaube, man muss, also ich zitierte ja anfangs Gramsci, ich würde an Gramsci angelehnt sagen, nicht jedem Schriftsteller kommt die Fähigkeit ins Intellektuellen zu. Also nur weil man Bücher schreiben kann, heißt das noch nicht zwingend, dass man von Politik was versteht oder auch sich gut da artikulieren kann. Es gibt einige, jetzt einige zu nennen, ich finde Ronja Othmann als jüngere Kollegin von mir, die auch in der FAZ regelmäßig schreibt, sehr gut, Navid Kermani beispielsweise. Das sind jetzt zwei Kollegen, die mir spontan einfallen würden.
Aber Friedenspreisträger es gibt sehr, sehr viele, des deutschen Buchhandels immerhin.
Ne? Genau. Und mit iranischen Eltern sehr guten Blick auf Iran, aber auch auf andere politische Zusammenhänge. Das heißt aber nicht zwingend nur, weil man gute Romane schreibt oder gute Gedichte, dass man ein politischer denkender Mensch ist oder ein besonders versiert politisch denkender Mensch.
Man kann auch eine veritable Knalltüte sein, obwohl man Bücher schreibt.
Ganz genau. Manchmal hilft das ja sogar. Von daher würde ich sagen, wenn Sie so etwas wie PEN, wo sich sehr viele Schriftsteller zusammentun, dann kommt noch hinzu, dass wir eigentlich eher so Solitärwesen sind, die mit Vereinen meistens Schwierigkeiten haben. Ich wundere mich sowieso, dass es sowas wie Schriftstellervereine gibt. Aber gut, wir haben sie nun.
Sie sind doch auch drin, ne?
Ich bin auch drin, weil ich finde die Grundidee des Penn weiterhin unterstützenswert und ja, man hält ja weiterhin einigermaßen zusammen. Aber von daher würde ich nicht unbedingt sagen, dass man, wenn man 200 Schriftsteller zusammentut, erwarten kann, dass 200 hervorragende Einschätzungen zu sämtlichen Krisenregionen dieser Welt dabei herauskommen. Wenn da 5 dabei sind, die das gut einschätzen können, dann ist das schon eine ziemlich gute Quote. Ich glaube, man sollte nur aufpassen, dass wenn man vielleicht nicht ganz so viel Ahnung hat, dass man den Mund nicht zu weit aufmacht und mit Meinungen voranprescht, die vor allem sehr, sehr bestimmt sind. Und ich glaube, dass es gerade im Nahostkonflikt immer wieder Ausreißer gab in die eine oder andere Richtung, wo man wenig Verständnis für die andere Seite gezeigt hat. Das bezieht sich aber wirklich nicht nur auf Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das ist aktuell ein Thema, was, glaube ich, so ziemlich jede Berufsgruppe und jeden Menschen, der sich damit beschäftigt, betrifft, außer die wenigen, die da wirklich eine ausgewogene, sehr informierte Position zu haben. Im Ukraine-Krieg würde ich schon eher behaupten, dass es da durchaus früh Positionierung gab, die bestimmten politischen Entwicklungen auch vorausging. Es überschlug sich dann sehr viel, aber ich erinnere mich an eine Penn-Veranstaltung, in der das, was dann, glaube ich, 2 Tage später als Zeitenwende proklamiert wurde, gefordert wurde. Also da waren wir, ich glaube jetzt nicht, dass Olaf Scholz nur auf uns gehört hat, es gab ja noch andere Stimmen, aber da fand ich, haben die Schriftstellerinnen und Schriftsteller keine ganz so abwegige Rolle gespielt.
Plädiert sie gerade, Herr Lesse, nicht für eine Art Abrüstung oder zum bisschen eine Selbstermäßigung? Habe ich das da richtig rausgehört? Wie haben Sie es gehört?
Ich habe so gehört, dass es eigentlich meine Position bestärken würde, zu sagen, es ist ganz unklar, warum man jetzt von bestimmten Berufsgruppen letztlich die entscheidenden Stichworte zur geistigen, politischen oder sonstigen Situation der Zeit erwarten sollte.
Ist das vorbei? Ja. Sind die Zeiten vorbei?
Also Zeitungsredaktionen machen das ja auch gerne. Also das gehobene Feuilleton fragt dann ja auch gerne, was ich jetzt professionell oder professionspolitisch...
Ist Ihnen auch schon passiert?
Irgendwann ist mir das auch mal passiert. Aber professionspolitisch finde ich es natürlich gut, dass Soziologen, da allerdings meistens Männer, aber Eva Illouz beispielsweise ist ein gutes Gegenbeispiel, angefragt werden. Aber ich glaube einfach, wir haben jetzt über Adorno gesprochen, wir haben über Grass gesprochen, 50er, 60er, 70er Jahre. Das waren ganz andere Zeiten. Also der medialen Konfiguration von Öffentlichkeit ist klar, aber auch ansonsten, auch der Hörigkeit gegenüber bestimmten ja, politisch-intellektuellen Instanzen. Und da muss man ja einfach sehen, dass sich das Feld radikal verändert hat. Und nicht nur durch die digitalen Medien, aber nicht zuletzt auch durch die digitalen Medien. Ich meine, in dem Feld, über das wir jetzt sprechen, stimmt mal, zur Abwechslung würde ich sagen, sonst kann ich da nicht viel mit anfangen, aber da stimmt die systemtheoretische ja, Analyse, dass es da keine Spitze und kein Zentrum gibt. Ja, wir haben eine Pluralisierung von Sprecherinnenpositionen, letztlich über die digitalen Medien. Wir haben viele, die etwas sagen und es kommt keine besondere Dignität
den intellektuellen Rednerinnen zu. Ist die Demokratisierung schuld an der Entwertung des Intellektuellen?
Demokratisierung haben Sie gesagt. Ich habe Pluralisierung erstmal gesagt. Ob das gleichzeitig eine Demokratisierung ist, ist unklar, weil Demokratisierung würde ja heißen, dass tendenziell alle die gleiche Chance haben, beispielsweise von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich zu den öffentlichen Angelegenheiten zu äußern und damit in irgendeiner Weise auch ansatzweise Gehör zu finden. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es da eine Demokratisierung gegeben hat, aber durchaus eine Pluralisierung. Ich glaube, das ist nicht nur schlecht. Also wir erwarten auch, vielleicht auch, ist es auch wiederum eine biografische Frage und auch eine Generationenfrage, ja, dass man in einem gewissen Alter vielleicht erwartet, na, jetzt müssten doch mal die Intellektuellen hinterm Herd vorkommen, was Kluges, Passendes und nicht Durchgeknalltes zu der gegenwärtigen politischen, weltpolitischen Konstellation sagen. Ich glaube, das sind Vorstellungen, die ein bisschen gestrig sind.
Frau Bosson, als Sie auf dem Katholikentag in Stuttgart im Mai 22 neben Kanzler Scholz saß, hat er Ihnen ein Angebot gemacht, in der Hinsicht, so wie, sagen wir mal, Gerhard Schröder auch gern sich mit Malerfürsten wie Immendorf oder Lüpertz umgeben hat? Also hat er Sie ins Kanzleramt eingeladen oder bewusst nicht?
Ich weiß nicht, ob bewusst nicht, aber er hat mich nicht ins Kanzleramt eingeladen. Auf dem Katholikentag ging es aber jetzt auch weniger um Kunst und Kultur, jedenfalls auf diesem Podium. Es ging vielmehr um die Fragen nach den sozial Randständigen, nach nicht nur Menschen, Menschen in Deutschland, sondern global gesehen den Armen und Übersehenen. Das ist, glaube ich, auch mehr die Aufgabe, denen sich ein linker und sozial orientierter Katholizismus verschrieben hat, als jetzt eine Einzelautorin ins Kanzleramt zum Kaffeetrinken zu hieven. Diesen Fragen musste sich Olaf Scholz stellen, ob er sie so gut beantwortet hat. Kann ich gar nicht sagen, weil wir wurden ja auch unterbrochen von einer klimaaktivistischen Performance, die kurz das Sicherheitspersonal auf die Bühne geholt hat. Dann war noch die Stimmung eine etwas andere. Also wir hatten mehr diese Themen. Wie gesagt, die Aktivisten brachten dann noch das Thema Klima mit rein, was ja natürlich mit Fragen von Armut und Konflikten, von Gewalt und auch kriegerischen Konflikten
zusammenhängt. Frau Bostock, ich möchte nicht zudringlich sein. Also erstens ist es kein Geheimnis, Sie sind Anfang 40 und klagen so ein bisschen auch die Rolle ein, Verantwortung zu übernehmen für Ihre Generation. Es gibt vielleicht eine Sache, die ich auch sehr interessant finde. Sie haben mal davon gesprochen, unserer Generation ist es vielleicht eher peinlich, Visionen zu haben. So ungefähr war Ihre Formulierung. Ist das ein Plädoyer dafür, ein bisschen mehr Kleingeld rauszugeben und nicht mit so viel großen Scheinen um sich zu werfen?
Es ist, genau genommen habe ich, Sie unterschlagen das kleine Reflexivpronomen, also dass es dieser Generation peinlich ist. Das ist ja nochmal was anderes, ob mir etwas peinlich ist oder ob die Sache an sich peinlich ist. Und damit beziehe ich mich eigentlich, also ich gehe zurück auf Habermas Blick in den frühen 80er Jahren, wo er auf das abebbende utopische Potenzial der Linken schaut. Das ist wichtig, frühe 80er Jahre, also nicht nach Ende des Kalten Krieges und Zusammenbruch des Ostblocks, wo eigentlich das klassische revolutionäre Subjekt, die Arbeiterschaft, zumindest nicht mehr in der gleichen Rolle steht, wie es klassischerweise bei Marx oder auch noch bei Max Weber der Fall ist. Mir scheint, dass die Sozialdemokratie, obwohl sie jetzt 40 Jahre Zeit hatte, seit Habermas Analyse nicht wirklich eine Antwort gefunden hat. Der kritische Blick auf Utopien, das ist ja nochmal was anderes als Visionen, aber der kritische Blick auf Utopien, den Habermas einschränkt. Aber ich würde den unterstreichen, also gerade mit Blick aufs 20. Jahrhundert habe ich eher Angst vor Utopien, als dass ich sie mir erträume. Und ich muss sagen, auch alle Menschen im Kulturbereich, die mit Utopien um sich werfen, haben mich eher abgeschreckt, weil da ein sehr großer Machtwille und ein sehr starker Narzissmus hintersteckt. Aber Visionen können tatsächlich kleinteiliger sein. Sie können, ich bin dann vielleicht eher auf der Seite der Reformen und tatsächlich auch eher auf der Seite des Bewahrens. Also das ist, glaube ich, die Rolle, die nicht ganz so heroisch daherkommt. Wir sind aber aktuell in einer Zeit, in der natürlich ganz besonders von sehr weit rechts außen gegen das aktuell bestehende politische System gepoltert wird, es wird versucht, es einzureißen. Ich würde behaupten, dass die nächste, wenn eine Revolution gelingt, eher von rechts kommt. Und davor habe ich ziemliche Angst. Hätte ich ziemliche Angst. Ich glaube aber, das kann man schon noch verhindern. Also das heißt, die Aufgabe, ein System sowohl zu kritisieren als auch zu bewahren, das ist natürlich ein bisschen vertrackter und ein bisschen komplexer als nur zu kritisieren. Ich glaube aber, das ist tatsächlich die Aufgabe, die wir aktuell haben. Denn ohne Kritik geht es nicht. Aber ohne Bewahren, glaube ich, reißen wir ein, was dann andere, die uns gar nicht so unbedingt lieb sind, ganz zum Einsturz bringen.
Herr Heidenreich, hat Sie recht? Ist die Aufgabe der klagenden Klasse heute eine andere als, sagen wir mal, im Nachkriegsdeutschland?
Naja, die klagende Klasse gibt es eben nicht, ne, als sozusagen homogene Entität, sondern, wie Frau Bosson gerade sagte, wir erleben ja so etwas wie eine Wiederkehr dieser Figur des Intellektuellen von rechts. Ich weiß nicht, ob man davon Wiedergängertum sprechen will.
Aber Sie haben darüber veröffentlicht, ne, in der FAZ.
Ich habe darüber auch mal was veröffentlicht, genau. Aber also ich meine, selbst so eine Figur wie Elon Musk, und jetzt begehe ich vielleicht einen Fehler, der auch nicht ganz untypisch ist für Intellektuelle, nämlich die Verführung, eine originelle These zu wagen, gefährlich.
Nur zu.
Elon Musk ist doch eine wirklich interessante und extrem gefährliche Figur. Und in gewisser Weise macht er ja etwas Ähnliches wie diese Bewegung, die wir bei Solar gesehen haben. Nämlich er nimmt eine Reputation, die aus einem anderen Feld stammt, nicht in diesem Fall nicht der Literatur, sondern eben dem Business, den Ingenieurwissenschaften, der Geschäftswelt, und geht damit in die politische Sphäre. In gewisser Weise ist das natürlich eine pervertierte Form von intellektueller Intervention, die jetzt auch noch gepaart ist mit der Macht über zumindest Teile der digitalen Öffentlichkeit.
Der Unterschied zwischen, ich glaube, deswegen sind eigentlich auch Schriftsteller ganz wohlgediente Intellektuelle und Menschen, die sich, die interventionistisch da eingreifen, weil sie nämlich eigentlich keine wirkliche Macht haben. Und das ist der entscheidende Unterschied zu Elon Musk. Der hat tatsächliche Macht, ökonomische Macht, aber auch politische Macht, gerade jetzt im Zusammenspiel mit Donald Trump. Und das ist natürlich etwas, was Emile Zola in dieser Art und Weise nicht hatte. Dadurch ist natürlich seine Intervention von einem ganz anderen Geist belebt.
Absolut, absolut. Aber das, glaube ich, genau das macht die Sache so unglaublich gefährlich. Und deswegen, ich will nur davor warnen, prinzipiell würde ich der Beschreibung von Herrn Lesse nicht zustimmen, dass sozusagen der Abschied von einer bestimmten Form des öffentlichen Intellektuellen uns gar nicht beunruhigen muss und dass wir das in der Tat als eben Indiz für eine Pluralisierung unserer Öffentlichkeit und vielleicht auch doch so etwas wie eine Demokratisierung lesen können. Aber ich glaube, wir sollten eben nicht aus dem Blick verlieren, dass es durchaus auch Varianten gibt, die jetzt vor unseren Augen auftauchen, die bestimmte Gesten, bestimmte Denkfiguren auf eine ganz andere Art und Weise reproduzieren und damit sehr erfolgreich sind.
Wir haben so angefangen, Herr Lessenich, dass der Intellektuelle einflussreich werden konnte, weil er Macht kritisieren kann, weil er mit ihr nicht zwingend verbunden ist, also weil er machtpolitisch gesehen quasi unterprivilegiert ist. Karl Mannheim hat das mal genannt, die freischwebende Intelligenz, die also nach rechts und links und oben und unten nicht irgendwie gebunden ist. Das befreit niemanden davon, Held oder Verräter zu sein. Und der Unfug, darauf gibt es überall ein Recht gewissermaßen. Aber was wir gerade hören, eine Vermisstenanzeige des Intellektuellen, würden Sie die unterschreiben gegenwärtig? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir keinen Großsprecher mehr haben?
Also ich glaube es tatsächlich, also wenn man sich jetzt hier entscheiden wollen würde oder müsste, eher, also weiß ich nicht, ob es ein gutes Zeichen ist. Es ist eine Reflexion auf den Strukturwandel, jetzt nicht nur der Öffentlichkeit, sondern von Gesellschaft auch. Also von daher würde ich auch nochmal betonen, das ist jetzt, diese Vermisstenanzeige muss jetzt nicht zu Trauer führen und zu Beunruhigung. Frau Bosson hat gesagt, dass aktivistische Akteure, Akteurinnen häufig die Rolle nehmen, jetzt jedenfalls der öffentlichkeitswirksamen Anklage, ja, oder Kritik von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ich knabber noch ein bisschen an einer der letzten Aussagen von Frau Bosson, dass man so das, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, das rechte Maß zwischen Kritisieren und Bewahren finden müsse. Das ist natürlich wirklich ein Dilemma, wenn ich an Otto Adorno zurückdenke. In sozusagen schriftlicher Form hätte er nie so ein Gleichgewicht zwischen Kritisieren und Bewahren gesucht. De facto hat er aber natürlich reformistische Arbeit betrieben, nämlich der Demokratiebildung als öffentlicher Intellektueller, als Radiophilosoph und Soziologen, als jemand hatte, überhaupt kein Problem hatte, dann auch ins Land und in die Fläche zu gehen. Und das wissend, wie unwahrscheinlich die Demokratisierung Deutschlands war, weil das Institut hatte unter anderem mit dem Gruppenexperiment Anfang der 50er Jahre ein gutes Wissen darüber, wie stark verankert noch narzisstische, faschistische, antisemitische, antidemokratische Weltbilder in der deutschen Bevölkerung waren. Aber heute, auf heutige Zeit übertragen, also das politische System ist in Gefahr, unter Druck von rechts. Und dann frage ich mich, was hier die Balance zwischen Kritisieren und Bewahren ist, weil einerseits ist es ja so, dass diese Bewegungen von rechts auch ein Produkt der real existierenden Demokratie sind und ihrer Defizite, ganz offensichtlich, meines Erachtens. Dann ist natürlich auch zu konstatieren, dass diese rechte Bewegung auch mit ein Produkt von bewahrenden Akteuren gewesen ist. Also auch aus der Mitte der CDU oder anderer, gegenwärtig der FDP, hört man eben Positionierungen. Da würde man sagen, das sind die Trägerinnen, ja, des herrschenden politischen Systems. Da hört man Positionierungen, die Wasser auf die Mühlen von Rechten sind. Ein bisschen mehr Musk und Milley wagen. Das kann wahlkampfstrategisch gedacht sein, um den Reformwillen, ja, den disruptiven Reformwillen der FDP, also einer liberalen Partei, dann auch unter Beweis zu stellen. Aber da würde ich doch sagen, da kommt doch der Extremismus auch aus der Mitte.
Würden Sie denn in die Runde gefragt so weit mitgehen, wenn ich sage, ein wichtiges Ergebnis, Frau Bosson, vielleicht an Sie als erstes die Frage ist, dass wir Utopisten und Zwangsbeglückern aus den Reihen der Intellektuellen heute jedenfalls gründlich misstrauen?
Also ich würde Ihnen auf jeden Fall gründlich misstrauen und da würde ich jetzt auch an die letzte Aussage nochmal anschließend sagen, mir ist auch sehr unwohl bei radikalen Antidemokraten von links, die sich in so einer heroischen Geste wähnen oder gern gefallen. Vielleicht ist das sogar noch mehr das, der springende Punkt. Denn die reißen das Parlament ebenso ein, wie es die Rechtsaußen-Proto-Revolutionäre tun. Und da sehe ich auch eine große Gefahr drin. Deswegen würde ich tatsächlich noch mal auf das Bewahrende hinweisen. Ich glaube, das ist wirklich unsere Aufgabe. Das, was man in den späten 40er, in den vielleicht auch frühen 50er, vielleicht bis 68 machen konnte, also tatsächlich in viel radikaleren Oppositionen zu dem Bestehenden zu denken, das scheint mir heute wirklich die falsche Antwort zu sein, schiene mir die falsche Antwort zu sein. Was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, war der Auftritt von Marco Martin bei Herrn Steinmeier, dem Bundespräsidenten, in Bellevue. Er war eingeladen, sozusagen ins Herz der Macht, und hat dort Herrn Steinmeier für all das, was er in der Russlandpolitik auch als Außenminister an Fehlern begangen hat, ziemlich aufs Brot geschmiert.
Bundespräsident
Steinmeier hat eher unsouverän reagiert. Aber ich finde, das ist eine Intervention eines Intellektuellen, wie sie klassischer kaum sein könnte.
Das Schöne an diesen Gesprächen im Forum ist immer, dass die plötzlich eine Wendung nehmen, die man nicht erahnt hat. Höre ich da so ein bisschen raus, dass die Aufgabe des Intellektuellen heute vielleicht Arbeit an der wehrhaften Demokratie ist und weniger Kritik falscher Machtverhältnisse, Frau Bosson oder Herr Heidenreich? Oder schiebe ich ihr gerade was unter?
Also ich könnte damit mit dieser Aussage leben.
Herr Lessenich hat gerade mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt. Warum, Herr Lessenich?
Ja, weil ich schon sagen würde, dass heute nicht Verteidigung der Demokratie die erste Bürgerinnen Pflicht ist, weil die herrschende Demokratie so große Schwächen hat, dass der Aufstieg des sogenannten Rechtspopulismus, ich würde sagen, das ist Neofaschismus mittlerweile schon, dass der auch seine strukturellen Wurzeln hat. Und dann muss man, dann hat Frau Bosson recht, dass man da womöglich in gefährliche Nähe kommt, ja, zu rechten Radikalkritikerinnen der Demokratie. Das kann aber, finde ich, eine Kritik, jetzt sagen wir es so, von links, sagen, nicht schon unnötig machen oder nicht mehr artikulierbar, wenn wir uns die existenziellen Probleme dieser Gesellschaft anschauen, namentlich den Klimawandel und alles, was hinter der Diskussion um den Klimawandel sich noch verbirgt, was gar nicht Thema in dieser Gesellschaft ist, Artenvielfalt und so weiter oder nur am Rande, dann muss doch Radikalkritik der gegenwärtigen Vergesellschaftungsweise das Thema sein, weil alle politisch wirkmächtigen und herrschenden Vorschläge und auch Programmatiken, Politiken gehen die Richtung, diese Vergesellschaftungsweise einfach zu verlängern. Ja, also genau das weiter zu betreiben, was dahin geführt hat, dass wir die Existenz der Gattung und mindestens unserer gewohnten Lebensweise hier.
Jetzt spricht der Ungleichheitsforscher Stefan Lessenich, der in München an der Uni einen Bereich hatte für politische Soziologie der Ungleichheit. Ich würde gerne in so einer Schlusskurve mit ihm besprechen. Könnte es sein, dass eine gewisse geistige Abrüstung oder Ernüchterung oder wie immer man das nennen will, vielleicht dahin münden sollte, nicht die Hände in den Schoß zu legen, Herr Heidenreich, sondern vielleicht etwas pragmatischer einfach zu sein, nicht zuletzt, um das Feld nicht auch Rechtsaußen Schreihälsen zu überlassen?
Ja, pragmatisch weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass sich einfach das Rollenverständnis so verändert, dass die wichtigen Stimmen, die wir ja heute haben, also glücklicherweise haben wir ja im deutschen Sprachraum eine sehr breite und interessante und spannende Debatte, aber dass die Stimmen, die sich dort artikulieren, eben nicht mehr heroisch von oben herab und mit dem geschichtsphilosophischen Bewusstsein zu wissen, wie die Sache und in welche Richtung sie weiterzugehen hat, auftreten, sondern ich beobachte so einen Gestus des Vorschlagens von Begriffen, des Beschreibens aus ich klage an, wird vielleicht eher so etwas wie ich beschreibe das Problem und im zweiten Schritt gibt es dann, und das macht vielleicht dann nicht mehr der öffentliche Intellektuelle selber oder der Wissenschaftler, sondern der demokratische Diskurs, im zweiten Schritt gibt es dann eine Diskussion darüber, was aus einer angemessenen Beschreibung unserer Gesellschaft folgt, welche Handlungsoptionen sich daraus dann ergeben. Sehr plausibel geworden ist uns ja heute die Rolle des Experten und ich glaube, die Soziologie ist eben in dieser Sonderrolle, dass sie sozusagen die Expertise fürs Ganze hat, für die Gesellschaft als Ganzes und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass eben Hartmut Rosa, Steffen Mau, Andreas Reckwitz oder viele andere, Herr Lessenich sitzt ja hier mit im Studio, genau diese Rolle einnehmen. Aber sie ist eben sehr viel weniger performativ oder so nehme ich es zumindest wahr. Sie schlagen Beschreibungen vor und was dann daraus zu folgen hat, das ist dann eine Sache, die der demokratische Prozess entscheiden muss.
Ich glaube auch bei den genannten Soziologen oder Literatinnen und überhaupt bei allen, die uns jetzt in den Sinn kommen könnten, die bedienen ja meines Erachtens Teilöffentlichkeiten. Ja? Wer registriert schon die Debatten in Feuilleton? Ja? Wer registriert Kritiken bei Herrn Steinmeier, an Herrn Steinmeier oder bei
Welcher Herrn Kulturredakteur liest überhaupt den Merkur noch?
Der Merkur, das ist alte Bundesrepublik at its best. Also ich glaube, wir, die wir irgendwie Teil dieses öffentlichen Diskursgeschehens sind, in der jeweiligen Position, überschätzen, glaube ich, auch vermutlich maßlos, die Bedeutung, Wirksamkeit, ja, und gesellschaftliche Effekte oder Effektlosigkeit dieses Geschehens. Ja, ich glaube, das ist auch sehr viel im Selbstbezug und da kreist eine ganze Welt um sich, die entweder beklagt, dass es nicht mehr so viel früher ist, auch, glaube ich, viel mystifiziert an dem, was früher passiert ist, auch wie weit da die Reichweite von öffentlichen Diskursen war. Ich glaube, die Welt dreht sich mittlerweile ziemlich anders
trotzdem,
als um die intellektuelle Welt.
Frau Bossung, würden Sie daran festhalten, so Texte, ich glaube, auch morgen heißt eins Ihrer Surkamp-Bücher über politische Texte, da geht es von Ruanda über Klimaschutz bis sonst wohin. Daran halten Sie fest und das werden Sie auch weitermachen, oder?
Ich werde das schreiben, was ich für richtig halte. Ich glaube auch, dass tatsächlich so eine Intervention im Bellevue, die sollte man auch nicht unterschätzen. Denn auch wenn das vielleicht jetzt nicht jeder Mensch in der Bundesrepublik mitbekommen hat, der es mitbekommen hat,
war ganz sicher Herr Steinmeier. Man kann das auf YouTube nachsehen.
Wer auch immer das dann anklickt. Ich glaube, da gibt es die Reactions auf Temptation Island, hat da wahrscheinlich eine höhere Einschaltquote. Aber Herr Steinmeier wird es mitbekommen haben. Und ich glaube, dass das schon eine deswegen wichtige Funktion hat, weil die Personen, die in dieser Demokratie eine Rolle spielen, sollten sich nicht nur vor der Kritik der Opposition oder auch als eigenen Reihen stellen, sondern auch eben einer solchen Kritik, die unbequem war für Steinmeier, das hat man an seiner Reaktion gemerkt und die deswegen aber wichtig war. Und ich würde auch noch mal, also ich würde Herrn Lessenich ein bisschen widersprechen, was den Radikalismus von links angeht. Ich glaube, dass dieser Radikalismus von links Mitschuld ist an dem auch Erstarken des Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus. Ich glaube, dass die Antworten, die gefunden wurden, wenn überhaupt schon Antworten gefunden wurden, ich sehe da häufig eher eine radikale Anti-Haltung, die hinter der für mich noch zu wenig erkennbar ist, was denn stattdessen sein soll. Aber dass das nicht ganz unschuldig war, die Frage, inwiefern man jetzt Milley und Elon Musk unbedingt aus liberaler Sicht als Vorbild nehmen sollte, da stimme ich Ihnen zu. Das ist, wenn überhaupt, Wahlkampfstrategie, aber mir auch nicht besonders sympathisch. Der Radikalismus von links wie von rechts finde ich problematisch, von rechts noch mehr. Aber ich finde die bewahrende Kraft tatsächlich aktuell die wichtigere.
Können Sie dem Satz von Gottfried Keller was abgewinnen? 1850 schreibt er das an seinen Verleger, dass es gesünder sei, nichts zu hoffen und das Mögliche zu schaffen, als nur zu schwärmen und nichts zu tun. Also eine gewisse pragmatische Abrüstung.
Also in der Formulierung unbedingte Zustimmung. Ich weiß nicht, ob das genau die Alternative ist, vor der wir stehen. Also ich glaube, ohne etwas zu hoffen, wird man nicht pragmatisch sinnvolle Dinge tun können. Auch wenn man sich das vielleicht nicht eingesteht, dann ist da schon auch die Vorstellung und letztlich glaube ich auch schon die Vorstellung einer besseren Welt im Hintergrund, auch bei den Radikalpragmatikern.
Herr Heidenreich, schweigen darf man auf gar keinen Fall, weil sonst überlässt man dem falschen Feld die Wortführerschaft, oder?
Ja, wobei wir haben ja auch schon thematisiert den Umstand, dass es so eine Art Meinungsinflation gibt, ne? Also ich glaube, interessant ist ja, dass man als öffentlicher Intellektueller sich auch dadurch interessant machen kann, dass man Kommunikation verknappt. Wir haben ja auch solche Fälle, wo Leute dann demonstrativ schweigen oder sich zurückziehen und nur ganz, ganz wenig senden, damit das Wenige, was gesendet wird, dann an Bedeutung gewinnt. Also ich glaube, da gibt es auch immer so Dosierungsfragen, wo eben öffentliche Intellektuelle sehr präzise, reflektierte Strategien entwickeln müssen, um in dieser wahnsinnig komplizierten Aufmerksamkeitsökonomie dann erfolgreich agieren zu können.
Man kann sich jedenfalls schnell eine blutige Nase holen. Frau Bossong, sind Sie schon mal aufgefordert worden, ein Spiegel-Essay zu schreiben zu so einem Thema?
Nee, ich habe einen Spiegel-Essay geschrieben, das war zur Bundeswehr. Da ist, ich weiß nicht, inwiefern da Hoffnung und Pragmatismus eine Rolle spielen. Das war eher ein Erlebnisbericht.
Aber Sie halten dran fest, dass man den Mund aufmachen muss, wenn einem was nicht passt?
Ganz genau.
In einem SWR Kulturforum über die Geistesarbeiter, ihre Visionen oder welche sie besser nicht haben sollten. Wer vermisst die Intellektuellen? Waren das die Schriftstellerin Nora Bosson? Sie ist in Berlin ansässig, hat gerade Reichskanzlerplatz geschrieben, das letzte Buch. Und wir haben über ihr Buch Die Geschmeidigen auch gesprochen, Meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Bei uns war auch Stefan Lessenich, Professor für Soziologie und Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Und nicht zuletzt Dr. Felix Heidenreich, Privatdozent für Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität in Stuttgart. Alle haben einschlägig veröffentlicht. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Haben Sie vielen Dank, dass Sie dabei waren.